Überschrieben ist ja dieser Abend Mut für morgen, auch wenn uns die Person Jesu zu schaffen macht. Wir lesen dazu aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Liebe Brüder und Schwestern, so kenne ich dich gar nicht, so sagen wir manches Mal zu einem Menschen. Ich denke jetzt an den Ernst, den ich kennengelernt habe. Er war sehr gehemmt, schüchtern, auch nicht so übermäßig begabt. Wenn man ihn angesprochen hat, dann hat er angefangen zu stottern. Und dann wurde ich einmal eingeladen in seiner Gemeinde, dort wo er lebte, in einen Jugendabend. Und der Jugendleiter war der Ernst. Und ich habe nur gestaunt, Bauglätze gestaunt, wie der den Abend geleitet hat, wie der in einer freien und offenen Form mit diesen jungen Leuten umging. Einmalig als Jugendleiter. So kenne ich dich gar nicht, Ernst, habe ich nachher zu ihm gesagt. Genauso geht es den Jüngern hier. So kannten sie ihren Herrn nicht. In dieser Situation, in die uns Matthäus hier mit hineinnimmt, da waren sie ziemlich verstört. Gerade eben hatte ihnen Jesus gesagt: Des Menschen Sohn muss überantwortet werden, viel leiden und getötet werden. Und der Petrus hatte noch gesagt: Das widerfahre dir nur nicht. Sie konnten es nicht mehr fassen. Was will dieser Jesus jetzt? Die 3 Jahre, die sie mit ihm waren, waren sowieso für sie sehr spannungsreiche Zeiten. Sie lernten Jesus kennen als den, der gewaltige Taten und Wunder getan hat. Aber dann war er wieder ein ganz anderer. Er ließ sich verspotten. Er ließ sich angreifen. Er war bettelarm, er sammelte keinerlei Besitz an. Sie kamen einfach nicht raus, was und wer ist eigentlich dieser Jesus? Was will er denn im Letzten? Jesus, der ganz andere, ist unsere erste Linie. Jesus nimmt nun die 3 Jünger mit hinein in ein ganz besonderes Erleben. Schon die Zeitangabe ist sehr wichtig. Und nach 6 Tagen, da war klar, dass jetzt etwas Besonderes bevorstand. Wenn der Priester zum Tempeldienst ausgelost worden war, dann musste er sich 6 Tage lang reinigen. Und erst dann konnte er zum Tempel gehen. Diese Priesterhäuser, das waren wahre Badehäuser. Man hat jetzt eins ausgegraben in Jerusalem. Und wenn man dort ins Kellergeschoss hinuntersteigt, da sind mehr als 20 Bäder drin. Und in einem kunstvollen System miteinander verbunden, damit ja die Reinigung, sie musste ja unter fließendem Wasser vollzogen werden, recht geschehen konnte. Wenn Jesus, wenn diese Zeitangabe hier steht, und nach 6 Tagen, dann war klar, jetzt kommt ein ganz besonderes Geschehen. Jesus bereitet sich auf eine Gottesbegegnung vor. Und auch der Ort ist wichtig. Er ging abseits allein mit ihnen auf einen hohen Berg. Jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Und er wurde verklärt. Die Jünger finden keine Worte, um das zu beschreiben. Es ist wie in der Offenbarung des Johannes, wenn Johannes in den Himmel hineinschaut. Das häufigste Wörtlein, das da steht, ist wie. Das heißt, es ist der Versuch zu umschreiben der Herrlichkeit Gottes. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Die Jünger sehen dieses Geschehen. Sie sehen jetzt den Christus in seiner Herrlichkeit, aber sie können es weder beschreiben noch fassen. Es ist auch eine sehr sparsame Beschreibung. Da wird schon deutlich, der Ton, das Gewicht liegt jetzt nicht auf der Herrlichkeitsgestalt. Der Glanz Gottes umleuchtet jetzt den Sohn Gottes. Und es erscheinen Mose und Elia. Lukas erzählt uns noch genauer. Er ist ja der, der mit Fleiß alles erforscht hat. Und ihm hat wohl der Petrus auch den Inhalt dieser Gespräche mitgeteilt, wo Jesus, der Verklärte, mit dem Mose und Elia geredet hat. Im Lukas-Evangelium wird noch genauer gesagt, die redeten mit ihm über alles, was in Jerusalem geschehen würde. Dieser Augenblick, wo der Christus in der leibhaftigen Begegnung mit seinem Vater steht, ist für ihn der Augenblick, wo er ganz entschlossen und bewusst seinen Weg ans Kreuz übernimmt. Sie redeten mit ihm über alles das, was in Jerusalem geschehen wird. Es ist die alttestamentliche Regel, die Wahrheit wird aus zweier Zeugen Mund erkannt. Darum Mose und Elia, die beiden großen, gewaltigen Gotteszeugen bestätigen ihm jetzt noch einmal die Wahrheit, die Wirklichkeit. Ja, das wird dein Weg sein. Jesus geht tief gestärkt in diesen Leidensweg hinein. Es ist also kein Selbstzweck, diese Verklärung, sondern es ist eine Hilfe des Vaters an den Sohn, dass er bis ins Innerste gewiss wird. Und wir merken die Tiefe des Angriffs des Bösen, des Satan gegen Jesus. Er bringt es fertig, in dieser Nacht in Gethsemane Jesus noch einmal nach der Spur fragen zu lassen. Vater, wenn's möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und es heißt ja dann ausdrücklich, und ein Engel vom Himmel kam und stärkte ihn. Es war kein Spaziergang, was Jesus auf sich genommen hat für jeden Einzelnen von uns. Wir wollen es so einfach sagen. Es war kein Spaziergang. Die Griechen berichten von ihren großen Denkern, dem Sokrates, der von der herrschenden Schicht zum Tode verurteilt wurde. Und dann habe er alle zu sich eingeladen in sein Haus und zunächst mit ihnen ein Fest gefeiert. Und dann habe er sich ins Bad gelegt und mit freudigem Lächeln und getrost den Giftbecher getrunken. So sei er heldenhaft gestorben. Von Jesus heißt es, und er fing an zu zittern und zu zagen. Und sein Schweiß war wie Blutstropfen. Dass wir das einmal wieder ganz persönlich nehmen, diesen einfachen, schlichten Gedanken, was hat es Jesus gekostet? Für mich und für dich, diesen Heimweg zum Vater wieder aufzumachen. Darum diese Stunde der Verklärung, dass der Sohn ganz gewiss wird über den Willen des Vaters, dass er die Spur in letzter Eindeutigkeit sieht. Deutlich ist, nicht die Verklärung ist der Höhepunkt. Die Verklärung ist nur eine Station, wenn es jetzt hinaufgeht, nach Jerusalem. Eine Kraftstation für Jesus. Das Ziel liegt am Kreuz. Petrus begreift das nicht. Petrus denkt, das ist das Ziel. Diese Herrlichkeit, diese Strahlen, dieser Gottesglanz, diese überweltliche Erscheinungen des Mose und des Elia, das ist das Ziel. Vielleicht war das, was er kurz vorher gesagt hat, wir gehen hinauf nach Jerusalem, des Menschensohn wird ausgeliefert und getötet werden, ja doch ein Versprecher. Vielleicht geht der Weg doch anders. Und Petrus mischt sich in das Gespräch ein. Hier wollen wir bleiben. Hier lass uns Hütten bauen. Dabei denkt Petrus sogar noch selbstlos, nicht für sich. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wär's ja zufrieden, auf der Schwelle wenigstens wohnen zu können. Aber das ist der absolute Gipfelpunkt, der Höhepunkt. Jesus in seiner Herrlichkeit und die großen Propheten des Alten Testaments ihm zu Diensten. Ja, es ist für Petrus ein Höhepunkt, für Johannes und Jakobus. Es ist ein großes Geschenk Jesu, dass er diese drei mitnimmt. Auch für sie ist es Vorbereitung, denn die gleichen drei nimmt er in den Garten mit und sagt, wachet und betet mit mir. Die gleichen drei, sie sollten das hören, was Mose und Elia sagten, dass der Wille Gottes das Leiden des Sohnes ist und mit ihm kämpfen. Es ist schön, diese besondere Stunde. Und wir bekennen das ja auch, es gibt in unserem Leben in der Nachfolge Jesu schon hier in dieser Zeit besondere Stunden. In ganz besonderer Erfahrung der Gegenwart unseres Herrn, wo etwas hereinstrahlt vom Glanz Gottes. Schön. Ich denke an eine Versammlung, gerade in Indien, in einem Dschungeldorf ganz abgelegen. Und während meiner Predigt, da sprang eine Frau auf mit wild verzerrtem Gesicht, Schaum vor dem Mund. Und sie hat angefangen zu lästern. Es sprach aus ihr richtig der Dämon. Der Böse hat da angegriffen und dann ging einer unserer Evangelisten auf sie zu und hat dem Geist geboten, im Namen Jesu auszufahren Und in diesem Augenblick wurde die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Wir alle, die wir versammelt waren in dieser Bambuskirche, wir haben erlebt die Kraft und die Herrlichkeit unseres Herrn. Es gibt besondere Stunden. Schön. Wir wollen danken dafür, wo etwas von diesem Glanz unmittelbar hereinbricht in unser Leben. Aber diese besonderen Stunden sind nicht das Ziel. Petrus will das festhalten. Ist ja auch sehr eigensüchtig. Hier lasst uns bleiben, da unten sind doch noch 9. Die sind auch 3 Jahre bei Jesus gewesen. Petrus ist bereit, diese 9 anderen einfach auszugeben. Und er in seliger Gemeinschaft mit dem verklärten, herrlichen Christus. Wisst ihr, da wird etwas deutlich von dem, ich sag's einmal ganz ungeschützt. Wer sich auf besondere Stunden konzentriert, auf Herrlichkeitserlebnisse, der grenzt viele andere aus. Der grenzt viele andere aus. Das ist etwas von dem, was wir heute auch unter dieser Überschrift, wir haben die ganze Geistesfülle, wir leben im Sieg, wir leben in der Herrlichkeit, was wir da erleben. Und dann kommt zu so vielen anderen, die mit Ernst Christen sein wollen und ihrem Herrn in Treue nachfolgen, dieser lapidare Satz, ja, wenn du das nicht erlebst, du glaubst eben nicht richtig. Schlimm. Ja, wenn du das nicht erlebst, du bist eben noch kein richtiger Christ. Nein, nicht die Herrlichkeitsstunden sind auf dieser Erde das Ziel. Wir gehen zwar der Herrlichkeit entgegen, aber unter der Überschrift, die Paulus einmal den Ältesten zu Ephesus so sagt, wir müssen durch viel leiden, durch viele Engwege ins Reich Gottes gehen. Hier steht Jesus als der ganz andere. Herrlich, wenn wir auch das erfahren und erleben. Den Sieger, den, der alle Macht hat. Das gehört mit zum Christenleben. Ist eine sehr, sehr hilfreiche Erfahrung, die Gott uns je und dann schenkt. Aber es ist nicht der Normalfall. Das ist nicht in dieser Zeit. Darum unsere zweite Linie, und doch der Gleiche. Jesus der ganz andere und doch der Gleiche. Das Entscheidende, was jetzt geschieht, das ist die Stimme des Vaters. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. 3-mal. Im irdischen Leben Jesu spricht der Vater das vor den Menschen aus. Bei der Geburt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Weil dieser Jesus jetzt da ist, bei seiner Taufe und jetzt bei der Verklärung. Die Herrlichkeit des verklärten Christus ist das Wohlgefallen des Vaters. Merkt ihr jetzt, an welcher entscheidenden Stelle der Satan angesetzt hat? Am Beginn der Wirksamkeit Jesu. Er führt ihn auf den hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und sagt, dies alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Ich kann mir das vorstellen. Ich möchte es ein wenig ausmalen, wie er gesagt hat. Du willst doch der Weltkönig werden. Sieh, ich biete dir das alles. Wir beide sind völlig allein. Du brauchst nur kurz eine Sekunde auf die Knie zu fallen. Alles gehört dir. Ich sag's ja niemand weiter. Aber damit wäre nicht mehr das Wohlgefallen des Vaters beim Sohn. Und damit wäre die erste und entscheidende Verbindung gebrochen. Die Herrlichkeit Jesu ist das Wohlgefallen seines Vaters. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und jetzt kommt der Satz für die Jünger. Den sollt ihr anschauen. Nein. Den sollt ihr hören. Jetzt wird auf das Zentrum geführt. Den sollt ihr hören. Die Jünger erschrecken tief. Es ist das Erschrecken, wo Gott selber redet. Denn eigentlich ist für uns Menschen höchste Lebensgefahr, wo wir mit Gott in Berührung kommen. Höchste Lebensgefahr. Das ist nämlich eine Begegnung, im Propheten heißt es einmal, wie Feuer und Reisig. Was geschieht da? Wenn Feuer und Reisig zusammenkommen, dann verbrennt das Reisig. Wir haben das so gewöhnlich gemacht, aber die Gottesbewegung bedeutet für uns Menschen tödliche Begegnung. Tödliche Begegnung. Und überall dort, das sind alle diese Berichte, im Neuen Testament und schon im Alten Testament, wo Menschen die Kraft Gottes erleben, da überfällt sie Furcht und Entsetzen. Und nur durch Jesus, überleben wir die Gottesbegegnung. Nur durch ihn. Einem Mose musste diese Gottesbegegnung abgeschlagen werden. Es heißt von keinem anderen in der ganzen Bibel, dass er so ein enges Verhältnis zu Gott gehabt hat wie Mose. Es heißt einmal, er redete wie mit Mose wie mit einem Freunde. Das hebräische Wort für Freund heißt eigentlich mit einem alles Teilenden. So eng. Aber als Mose sagt, lass mich dein Angesicht sehen. Da sagt ihm Jahwe, das kannst du nicht. Wer mein Angesicht sieht, der muss vergehen. Er kann von Weitem dem stillen, sanften Sausen hinterher schauen, mehr nicht. In der Jesus-Gemeinschaft überleben wir die Gottesbegegnung. Er trat zu ihnen, rührte sie an. Und jetzt kommt das häufigste Jesuswort, das er spricht. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Er tröstet sie. Ich bin doch der Gleiche. Ich bleibe da. Das ist das, was die Jünger nachher am tiefsten bewegt hat. Er ging nicht weg. Er bleibt der Gleiche, er bleibt da. Ja, er beugt sich zu ihnen hinunter, er fasst sie bei der Hand und sie sehen ihn. Ist ein schönes Sätzlein. Als sie aus ihrem tiefen Schreck wieder aufzusehen wagen, da sahen sie niemand als Jesum. Allein.
Er bleibt bei ihnen.
Ja, er steigt wieder mit ihnen hinab. Das ist eine besondere Herrlichkeitsstunde. Sie sahen den Verklärten. Das ist aber lebensgestaltende Stunde von gleicher göttlicher Gnade, wenn zum Beispiel ein David betet, und ob ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich mich nicht, kein Unglück, denn du bist bei mir. Liebe Brüder und Schwestern, die Herrlichkeit Jesu Christi zeigt sich in unserem Leben in seiner durchhaltenden Treue zu uns. Er geht mit. Er lässt uns nicht los. Die Bibel ist da ganz nüchtern, ganz nüchtern. Und Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, in den letzten Stunden, wo er mit ihnen zusammen ist, in der Welt habt ihr Angst. Wörtlich steht da, in dieser Welt kommt ihr in Engwege, immer wieder. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin vorausgegangen. Und wer hinter mir hergeht, der kommt durch. In dieser Zeit gibt es für die Kinder Gottes keine Herrlichkeitstheologie. So sehr wir das auch ersehnen mögen, so sehr wir das erbitten mögen, in dieser Zeit ist die Theologie der Kinder Gottes Leidenstheologie. Die Gemeinde Jesu Christi ist eine leidende Gemeinde. Wir wollen es nicht übertreiben, dass wir sagen, es ist alles immer so arg schwer. Jeder Tag ist furchtbar. Die Erde ist ein schlimmes Jammertal. So ist es auch nicht. Wir leben in dieser Welt, aber wir merken das an uns, dass immer wieder Strecken und Stunden und Tage und Zeiten sind, wo es uns wirklich an die Substanz geht. Wirklich an die Substanz. Und dann ist die entscheidende Frage, bleiben wir bei diesem Jesus? Wisst ihr, es gibt so viel Weilchristen. Ich bin ein Christ, weil Jesus hilft. Ja, was tue ich denn, wenn er mich einmal drin lässt in diesem schweren Weg? Da sagt schon ein David, und ob mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Obwohl Christen, obwohl es in dieser Welt so ist und der Böse so viel Macht entfaltet und ich so viel in Nöte auch komme, ich bleibe bei dir, Herr. Es gibt so viel fornierte Christen. Als wir geheiratet haben und Möbel gekauft haben, da musste fürs Esszimmer, modern heißt es Sideboard, wie heißt es auf Deutsch? Ein Geschirrschrank heißt es wahrscheinlich. Wollten wir kaufen und gingen in ein Geschäft und da stand sehr solides Möbel, sah sehr wuchtig aus Eiche, der Preis war auch danach, alles hat uns gefallen, das haben wir gekauft. Schmuckstück bei uns im Zimmer. Und dann wurde unser Ältester geboren. Und als er dann anfing zu krabbeln und alles, da erwisch ich den eines Tages, wie der mit einem Messer an unserem Prunkstück bohrt. Da habe ich ihn weggezogen und mir nachher den Schaden genauer angesehen. Wisst ihr, was aus diesem kleinen Loch rausgekommen ist? Segmehl. Ich war fassungslos. Fassungslos. Ich hab gedacht, echt Eiche. Jetzt rieselt da das Segmehl raus. Ich war damals Pfarrer in Holzgerlingen, das ist ein Schreinerdorf. Dann habe ich einen Schreiner gefragt, wie kann das sein? Er sagt, das ist schon niemals echt Eiche, das hätten Sie nie bezahlen können. Das ist furniert. Da sage ich, zeigen Sie mir mal so ein Furnier. Und er nahm mich mit in seinen Lagerraum und hat mir Furnier gezeigt. Ja, das ist nicht mal ein Millimeter dick. So viele Christen sind furniert. Sind furniert. Das sieht täuschend echt aus. Und dann kratzt der Herr ein bisschen an uns. Oder der Satan versucht uns. Und dann rieselt Segmehl. Nichts mehr vom ganzen Glaubensmut. Nichts mehr von der Herrlichkeitserfahrung. Es gibt ein altes Lied, durch die Leiden prägt der Meister, in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Nicht nur formiert, kernecht. Darum kann ein Jakobus schreiben, es sei Herrlichkeit, in Anfechtung zu kommen, weil hier der Glaube sich bewährt. Ich mache einen Besuch bei einer alten Dame, treues, langjähriges Gemeindemitglied. Sie liegt schwer krank im Bett. Wir haben ein schönes Gespräch. Sie ist sehr gut ergeben. Und dann, als ich mich verabschiede, bringt mich die Enkelin zur Tür. Ich habe sie, glaube ich, 2 Jahre vorher konfirmiert gehabt. Und unter der Tür sagt sie zu mir, Herr Pfarrer, ich will nie ein Christ sein. Ich war völlig perplex. Ich sage, warum das? Ja, sagt sie, jetzt waren Sie bei der Oma. Da hat die ganz fromm gesprochen. Sie sollten mal Mäusle sein, wie das sonst ist. Wie das sonst ist, wie die schimpft, die flucht sogar. Dann hat sie gesagt, wenn das ein Christ ist, so will ich nie werden. Furniert, furniert. Wenn Jesus zum Petrus gesagt hätte, jawohl, wir bleiben hier, der Petrus wäre nie kernecht geworden. Er hätte nur's Furnier drüber gehabt. Aber der alte, aufbrausende, kämpferische, selbstgewisse Petrus wäre nie gestorben. Da brauchte es noch viele schwere Wege. Nimm einmal das, was an Bedrückenden in deinem Leben da ist. Nimm es als solchen Weg des Herrn mit dir, dass er dich kernecht machen will. Kernecht. Er wird immer wieder auch solche besonderen Kraft- und Herrlichkeitserfahrungen geben, aber die sind nicht der Normalfall. Jesus, der ganz andere und doch der gleiche. Jetzt das Dritte, er macht uns wie sich anders. Den sollt ihr hören. Da liegt die Linie. Da liegt sie. Den sollt ihr hören. Das ist die Geburtsstunde des Neuen Testaments. Auf diesen Augenblick kommen sie alle zu sprechen. Johannes sagt in Johannes 1,14, wir sahen seine Herrlichkeit. In 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3, was wir geschaut haben mit unseren Augen. Der Petrus in 2. Petrus 1,
Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, was wir gesehen haben. Es gibt solche Herrlichkeitserfahrungen, die uns in den dunklen Stunden trösten und gewiss machen, wir folgen nicht irgendeiner Utopie. Darum erweist der Herr auch immer wieder seine Herrlichkeit, um uns Mut zu machen. Aber der Normalweg ist der Weg der Erprobung des Kernechtmachens. Darum müssen die Jünger erst durch dieses Tal der Verzweiflung. Jesus sagt ihnen, erst nach meiner Auferstehung, dann werdet ihr begreifen und dann könnt ihr auch bezeugen, was ihr jetzt gesehen habt. Erst dann. Aber das ist der entscheidende Satz, den sollt ihr hören. Den nimmt ein Paulus wieder auf. Der Glaube kommt aus dem überwältigenden Schauen der Herrlichkeit Gottes. Nein. Der Glaube kommt aus dem Hören, aus der Predigt, aus dem Wort. Da kommt er her. Da wird er geweckt. Die Krafterweise Gottes, die Krafterweise Jesu führen nicht automatisch zum Glauben, schon damals nicht. Als er das größte seiner Wunder tat und den Lazarus auferweckt hat, da heißt es am Schluss, von dem Augenblick an war es für die Juden beschlossene Sache, ihn zu töten. Sie haben gar nicht geglaubt. Ich habe das einmal mit einer Klasse im Religionsunterricht gemacht. Ich hatte ihnen erzählt, der Auferweckung des Lazarus. Und dann habe ich einfach so gefragt und gesagt, Kinder, was denkt ihr? Ich muss nachher auf den Friedhof und eine Beerdigung halten. Wenn ich jetzt auf den Friedhof gehen würde, und dann würde ich mich nicht hinters Pult stellen zur Predigt, sondern vor den Sarg und sagen, weiß nicht, wer es war, Marie, komm heraus. Und dann wird sich der Sargdeckel narrend öffnen und die Marie steigt raus. Was wird passieren? Da hat ein Kind ganz spontan gesagt, wir wären alle fürchterlich verschrocken und würden abhauen. Da würde ich auch wegspringen. Und dann nach einiger Zeit würden wir so um die Ecke linsen und die Marie ist tatsächlich da, sagt einer. Ja, aber da müsste man untersuchen, ob die Marie nicht nur scheintot gewesen ist. Also da müsste eine Expertenkommission kommen, die würden das lang und breit untersuchen und dann wäre ein Mehrheitsvotum und ein Minderheitsvotum. Und einer hat gesagt, sie könnten ja das mit der Marie vorab gesprochen haben, damit sie groß rauskommen. Dann entstand eine Diskussion, ob man sich so totstellen kann, dass man den Arzt täuscht. Und schließlich hat ein Mädchen gesagt, Herr Pfarrer, wenn ich sie wäre, ich tät's et. Dann habe ich gefragt, warum nicht? Dann hat sie gesagt, sie müsstet's immer tun. Ist ja klar? Ist ja klar. Dann wäre nächste Woche wieder eine Beerdigung, da wären Leute da. Und dann würde ich kommen und eine Predigt halten. Dann würden die sagen, das gibt's doch nicht. Der soll wieder vor den Sarg stehen. Dann würden sie sagen, aha, das war doch irgendwie ein Betrug. Das Wunder führt nicht automatisch zum Glauben. Das Wort wirkt den Glauben. Das ist das, was die Jünger im Angesicht der Herrlichkeit des verklärten Christus lernen sollen. Den sollt ihr hören. Die Bibel ist der Ort, das Wort Gottes, in dem Glaube entsteht, geweckt wird, wächst und eingründet. Und nicht die besonderen Erfahrungen. Die besonderen Erfahrungen sind Hilfestellungen. Ist ein Geleit, das uns Gott immer wieder gibt, aber der Glaube gründet sich aufs Wort. Das ist das Entscheidende. Hier liegt die Kraft. so kenne ich dich gar nicht.
So haben wir begonnen.
Ja, das gilt.
Ich muss das manches Mal sagen zu einem, der wirklich anfängt, dem Wort zu vertrauen. Du, ich kenne dich gar nicht mehr. Ohne großen Aufwand, ohne große Herrlichkeitserscheinungen. Das ist das Gewaltige. Es verändert sich unser Leben. Und dann wird es zubereitet, denn das ist tatsächlich der Zielpunkt. Johannes schreibt dann einmal in 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden den Christus sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist der ganz andere. Die Herrlichkeit des ewigen Gottes, du bist das. Wir danken dir, wo du uns auch immer wieder hineinnimmst in dein Krafttun. Aber jetzt loben wir dich darüber, dass du uns mitten in dieser Welt und ihren Bedrängungen und Engwegen geleitest und begleitest. Dass deine Herrlichkeit jetzt die Herrlichkeit deiner Treue zu uns ist. Wir danken dir, dass wir das lernen durften, dass wir Hörende geworden sind, dass uns dein Wort Richtschnur, täglicher Trost, Ermunterung, Kraftwort geworden ist. Wir loben dich, Herr, dass du mit uns auf diesem Weg bist zu dem Ziel, wo wir nicht nur Hütten haben werden, sondern du sagst, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Wir dürfen einziehen bei dir. Amen.
So, manche haben ihr Auto in der Tiefgarage, für die ist es, glaube ich, Zeit zu gehen. Die anderen lade ich nochmal ein zum Singen. 475, die drei letzten Strophen.